Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Eine Stadtbibliothek, das ist ja längst kein Haus für verstaubte Bücher mehr allein, sondern kultureller Hotspot, Medienhaus, Lesetempel, Treffpunkt, Hörkiosk, Bühne, Probenraum, ja, sogar ein Diskursort für gesellschaftliche Gegenwartsthemen.
Wir haben nämlich den ersten biogasbetriebenen Bibliotheksbus Europas in Betrieb genommen.
Das sagt Hannelore Vogt und die ist Direktorin der Kölner Stadtbibliothek und einiger weiterer Stadtteilbibliotheken. Mit ihr habe ich am heutigen Tag der Bibliotheken gesprochen, denn eine Bibliothek in einer Stadt ist ja kein Archiv alleine mehr, Stadt- oder landesgeschichtlicher Aufklärungsort, kein Bücherdepot, sondern ein Haus des Wissens, des Lernens, ein lebendiger sozialer Organismus. In einer vielfältigen Stadt, stimmen Sie zu?
Ja, ich stimme Ihnen zu 100% zu. Bibliotheken sind sogenannte dritte Orte, also Orte zwischen Zuhause und der Arbeit. Sie sind konsumfrei, jedermann kann kommen und viele, viele Menschen kommen mit unterschiedlichsten Anliegen in die Bibliothek und ist zum einen eben die Teilhabe an Veranstaltungen, aber einfach auch die gesellschaftliche Teilhabe, dass man vielleicht in der Bibliothek sitzt, eine Tasse Kaffee trinkt und andere Menschen sieht und trifft.
Der Nationale Bibliothekspreis wurde heute an die Düsseldorfer Zentralbibliothek verliehen. Ein hochmoderner Bau, vielleicht ein ungewöhnlicher Ort, mehr oder weniger hinter dem Bahnhof gelegen. So eine Bibliothek ist Kulturhotspot mit Lernboxen, mit Höfen, mit Musikstudio, Kinderarena, Kita, Klassenführung, Ausblick in die Stadt. Und dann hat es auch noch von 9 bis 21 Uhr geöffnet und sonntags in Nordrhein-Westfalen sogar von 13 bis 18 Uhr. Also es gibt diese super schicken Bibliotheken wie in Stuttgart oder die sozialen Treffpunkte wie in Duisburg. Das ist, glaube ich, ein Thema, das Ihnen wichtig ist, Sonntagsöffnung und Treffpunkt zu sein.
Ja, denn Bibliotheken sind sehr lebendige Orte. Sie sind ja die meistbesuchten Kultureinrichtungen in den meisten Städten. Und Sonntag ist ein Tag, wo viele Familien in die Bibliotheken kommen. Wir haben in Köln seit 3 Jahren sonntags geöffnet und haben bombastische Besucher in Zahlen. Und wir stellen da fest, dass einerseits ganze Familien kommen, eben nicht nur ein Elternteil. Und wichtig ist da auch, dass Programme stattfinden, Kulturprogramm, aber auch Programme zu aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit. Also wir haben in Köln beispielsweise sonntags Smart City Workshops für Kinder. Also dass etwas passiert, aber auch Bücher vorgelesen werden. Wir stellen fest, dass auch viele Studierende sonntags die Bibliothek nutzen als Arbeitsort, als Coworking Space. Also einerseits die Aktivität, aber andererseits auch das ruhige Arbeiten gesucht wird. Und wir schaffen sonntags auch Arbeitsplätze. Wir haben beispielsweise in Köln ein Sonntagsteam, wo viele Studierende unser Team verstärken, aber auch RentnerInnen sich Geld dazu verdienen, indem sie sonntags für die Bibliothek noch mitarbeiten.
Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeit gerade fallen lassen. Das ist kein Zufall und das ist auch kein Modethema bei Ihnen oder ein Pflichtthema. Das ist Ihnen, glaube ich, wichtig. Vielleicht verlieren Sie darüber auch noch ein paar Worte. Und nicht zuletzt, es gibt ja Bereiche, die auch politisch wichtig sind und einer Regelung bedürfen. Also Stichwort der E-Book-Ausleihen, KI ist ein großes Thema, ChatGPT. Was sind das für Herausforderungen?
Ja, Sie haben jetzt schon die wichtigsten politischen Handlungsfelder mit erwähnt. Die Sonntagsöffnung ist ja noch ein Feld, das geregelt werden muss, weil bislang in den meisten Bundesländern das rechtlich nicht möglich ist.
Das wünschen Sie sich aber als Bibliotheksverband?
Das wünscht sich der Verband und auch die Bibliotheken. Es besteht ja deswegen nicht eine Pflicht zur Öffnung am Sonntag, aber man sollte zumindest die Möglichkeit eröffnen. Und das würde sehr, sehr einfach durch eine wirklich geringfügige Veränderung des jetzigen Arbeitszeitgesetzes gehen. Und Sie erwähnten aber auch so wichtige Themen wie Nachhaltigkeit. Hier fühlen sich Bibliotheken stark verpflichtet, MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Workshops finden schon in vielen Bibliotheken statt. Auch die Nachhaltigkeitsziele der UNESCO werden in vielen Programmen schon gelebt in Bibliotheken, sei es durch Workshops, durch Programme, aber auch durch räumliche Umgestaltung der Bibliotheken bis hin zu kleinen Dingen wie nachhaltig kompostierbare Bucheinbindefolien, soweit die Medien eingebunden werden, und eben ein breites Partnernetzwerk im Kontext Nachhaltigkeit, das in den Bibliotheken Programme anbietet, von der Verbraucherzentrale wie heize ich richtig bis hin zu Klimaworkshops, die eben dann gerade auch bei Kindern ansetzen, mit interaktiven Ansätzen.
Man hört das schon raus, so eine Bibliothek in einer Stadt ist ein vielfältiger Ort, nicht nur Häuser des Wissens, sondern auch Häuser der Überraschung vielleicht. Umberto Eco hat mal sehr schön gesagt, man geht nicht in eine Bibliothek, um ein Buch abzuholen, das man bestellt hat, sondern um eines zu finden, das man nicht gesucht hat. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung, ne?
Ja, es geht eigentlich nicht nur um Bücher. Das stimmt natürlich auch, ist ein guter Ansatz. Aber es geht darum, um unseren Bildungsbegriff, das Lernen. Wir lernen eben heute nicht nur aus Büchern. Wir lernen durch eigenes Tun, wir lernen aus den sozialen Medien, wir lernen voneinander. Und ich denke, der Begriff der Teilhabe, der Partizipation, des gemeinsamen Tuns, dass man die Bürgerschaft mit einbindet in diese Veränderungsprozesse, das ist einfach ein Ansatz. Und mir gefällt hier die Aussage von Willem de Kooning gut: We have to change to stay the same. Also wir müssen uns verändern, um die gleichen zu bleiben. Und ich denke, Bibliotheken vermitteln nach wie vor Wissen, aber sie tun das eben auf sehr unterschiedlichen und zeitgemäßen Wegen. Dennoch zählt natürlich auch die Ausleihe von Medien weiterhin mit zu unseren Aufgaben. Aber sie ist eine von vielen.
Das sagt Hannelore Vogt, die Direktorin der Kölner Stadtbibliothek, zum Tag der Bibliotheken und ihren vielfältigen sozialen, aber auch Bildungsaufgaben. Wir bleiben dem Thema geschützte Räume, dritte Orte auch im nächsten Beitrag verbunden. Kunstvereine oder Literaturhäuser, die sind in osteuropäischen Staaten häufig Orte für Dissidenten oder oppositionelle oder avantgardistische Autoren. Die Jugendstilvilla in der Altstadt der georgischen Stadt Tiflis war so ein Treffpunkt für Schriftsteller und Geistesarbeiter, die den Gedankenaustausch lieben. Dieses Literaturhaus war Veranstaltungsort des jährlichen Literaturfestivals und hat auch den Auftritt Georgiens auf der Frankfurter Buchmesse koordiniert. Wesentlich geprägt wurde das von Natascha Lumuri. Sie wurde durch eine regierungstreue Parlamentsabgeordnete ersetzt. Schriftsteller protestierten dagegen und verlangen, dass das Literaturhaus unabhängig bleibt, ohne Regierungseinfluss. Kultur in Georgien gerät unter Druck. Verantwortlich ist die umstrittene Ministerin Thea Tsouloukiani. Sie tauschte Leitungspersonal beim Filmfest, Mitarbeiter im Nationalmuseum aus. Das staatliche Konservatorium fürchtet sogar, dass sich der Staat bei der Wahl eines Rektors einmischt. Kultur an der kurzen Leine eines autoritären Staates ist nicht das, was sich Kulturschaffende wünschen von einem Land, das den EU-Status anstrebt. Anja Koch.
First of all, it was open space for everyone.
In erster Linie war das Literaturhaus ein offener Ort für alle, eine Oase der Freiheit. Jeder konnte dort Buchpräsentationen veranstalten, Ausstellungen, jede Art von Kulturevent, unabhängig davon, wo man politisch steht. Und die Ausstellung zu den unterdrückten Schriftstellern, die war wichtig. Es war ein guter Ort.
In letzter Zeit geht Achil Kikotze, Autor und Fotograf, dessen Bücher auch ins Deutsche übersetzt werden, nicht mehr ins Literaturhaus. Der Ort, den er so mochte, hat sich verändert, seit die langjährige Direktorin des Hauses, Natascha Lumuri, für viele unerwartet abgesetzt wurde.
Es war der 3. August. Ich stand kurz vor einem langen Urlaub, als jemand vom Kultusministerium anrief, irgendjemand aus der Personalabteilung, und sagte: Wissen Sie, dass Ihr Vertrag in 5 Tagen ausläuft und Sie Ihren Posten dann räumen müssen? Das kam für mich total überraschend.
Ob das rechtens war, lässt Natascha Lumuri gerade noch von einem Gericht klären. Für sie und für Autor Achil Kikotze aber ist klar, dass ihre Absetzung politisch motiviert ist.
Ich war nicht neutral. Ich habe meine Stimme als Leiterin einer Kulturinstitution erhoben, wenn ich fand, dass es nötig war. Ich habe mich in politische Entwicklungen eingemischt, an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen. Aber unser Ministerium findet, man muss loyal sein, darf keine Fragen stellen.
Sie ertragen es nicht, wenn es innerhalb ihres Systems Menschen gibt, die anders denken. Es war für sie ein Problem, dass wir im Literaturhaus einige Jahre mit kleinen Freiheiten hatten.
Tatsächlich ist die neue Direktorin des Literaturhauses eine Vertraute von Kultusministerin Thea Zuluciani. Bis vor kurzem war sie noch Parlamentarierin und Mitglied der Fraktion der Regierungspartei Georgischer Traum, der auch die Kultusministerin angehört. Der Partei wird nachgesagt, eine eher russlandfreundliche Politik zu betreiben, während ein überwiegender Teil der Bevölkerung sich gen Europa orientieren und Teil der EU sein will. Entsprechend empfindlich reagieren Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf die neue Leitung des Literaturhauses. 100 von ihnen haben einen Protestbrief unterschrieben. Die Autoren, die Georgien in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sollten, sind lieber auf eigene Faust angereist und haben den offiziellen Stand boykottiert. Schriftsteller Achil Kikotze befürchtet eine massive Einmischung der Regierung in die Arbeit von Autoren und Künstlern.
Nach 30 Jahren Unabhängigkeit fangen Politiker an, uns kontrollieren zu wollen, worüber wir schreiben, was wir fühlen. Plötzlich kritisieren Abgeordnete im Parlament unsere Filme. Ein Politiker meint, georgische Filme hätten zu selten ein Happy End. Das müsse sich ändern. Das ist alles sehr beängstigend.
Auch das Filmcenter verlor seinen renommierten Leiter. Die Kultusministerin ersetzte ihn durch einen Juristen. Zuletzt schließlich sagte die Kultusministerin die Wahl eines neuen Rektors am staatlichen Konservatorium ab. Mit der Ministerin Thea Zuluciani selbst zu sprechen, ist schwierig. Zahlreiche Anrufe bei der Pressesprecherin gehen ins Leere. Auch mehrere schriftliche Anfragen bleiben unbeantwortet. Thea Zuluciani, erzählen georgische Journalisten, spricht vor allem mit Medienvertretern, die wenig kritische Fragen stellen. Seit 2,5 Jahren ist sie sowohl Kultusministerin als auch stellvertretende Premierministerin. Zuvor war sie Justizministerin. Die 48-Jährige hat einen Abschluss an einer französischen Universität und 10 Jahre als Anwältin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gearbeitet. Welche Vision sie für das Literaturhaus mit seinem Museum hat, lässt sich schwer vorhersagen. Schriftsteller Achil Kikotze jedenfalls glaubt, dass die Entwicklungen nicht nur die Autoren etwas angehen.
Ich glaube, durch die Veränderungen verlieren die Stadt Tiflis und auch die georgische Kultur etwas. Mehr als ich persönlich.
Anja Koch berichtete über eine beunruhigte georgische Kulturszene und den Streit ums Literaturhaus in Tiflis. Die erfassten antisemitischen Anschläge in Deutschland haben sich seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und dessen Verteidigung und Gegenwehr vervielfacht. Bei unerlaubten pro-palästinensischen Demonstrationen ist es wiederholt zu Gewalt gegen Polizisten gekommen. Es gab natürlich auch friedliche pro-palästinensische Demonstrationen, bei denen die Auflagen befolgt wurden. Am vergangenen Wochenende dann gab es eine große Solidaritätsdemonstration mit Israel am Brandenburger Tor. Bundespräsident Steinmeier nannte den Schutz jüdischen Lebens Staatsaufgabe. Solidarität und Mitgefühl mit Israel war das Motto unter dem Titel Aufstehen gegen Hass, Terror und Antisemitismus. Mehr Empathie wagen. Was den einen zu Solidaritätsadressen und zu Bekundungen führte, schürt und steigert den Israel-Hass bei den anderen. Ich habe mit der Auslandsreporterin, Buchautorin Charlotte Wiedemann gesprochen. Ihr jüngstes Buch heißt »Den Schmerz der anderen begreifen«. Zuerst habe ich sie gefragt, gibt es so etwas wie politisch korrekte Empathie ohne Opferhierarchie?
Jedenfalls ist es sehr schwierig. Empathie ist ja eigentlich dieses versuchsweise sich hineinversetzen in die Lage eines anderen. Das ist nicht einfach Mitgefühl irgendwo hinwerfen, sondern das ist eigentlich ein relativ schwieriger Prozess. Das soll man ja nicht unterschätzen. Also mein Buch heißt zum Beispiel den Schmerz der anderen begreifen und das heißt nicht den Schmerz der anderen fühlen. Denn das ist oft gar nicht möglich, den Schmerz der anderen zu fühlen. Und das muss in dem Sinne auch nicht sein. Aber ihn zu begreifen und zu respektieren ist notwendig und vielleicht auch realistisch. Aber dann gibt es durchaus, das haben Sie angesprochen, es gibt so etwas wie eine Ökonomie der Empathie. Das findet ja alles nicht in einem leeren und neutralen und ausgeleuchteten Raum statt, sondern...
So heißt eines Ihrer Kapitel, nicht wahr?
Ja, genau. Also es gibt eben halt kulturelle Prägungen dafür, wie Empathie besser oder auch schlechter funktioniert. Aber es gibt auch diese politischen Annahmen. Wir haben das ja gesehen, als eben 1 Million ukrainische Geflüchtete kamen. Und sie wurden zunächst einmal ja ohne großen Widerstand aufgenommen, weil mit ihnen die Annahme verbunden war, erstens, die haben sie schon irgendwo verdient, denn da ist ja so ein schlimmer Krieg. Und zweitens, die werden schon irgendwo hier hineinpassen, denn sie kommen ja aus einem Kulturkreis, weiß, christlich und so weiter, der hier zu der Mehrheitsgesellschaft passt. Also das sind dann so diese Annahmen. Ich glaube, wir sollten uns nichts vormachen. Selbst also gegenüber NS-Opfern gibt es ja Unterschiede, große Unterschiede an Empathie. Roma und Sinti genießen viel weniger Empathie als die jüdischen Opfer. Und das hat etwas mit dem Menschenbild zu tun. Also wie blicken wir auf den heutigen Menschen und wie blicken wir von daher auch auf die Opfer dieser bestimmten Gruppe in der Vergangenheit?
Empathie ist wählerisch und ungerecht.
Ja, also ich würde deshalb auch nicht von diesen toten Winkeln von Empathie sprechen. Caroline Emke, die Publizistin, hat dazu gerade eigentlich gewiss einen sehr schönen Text veröffentlicht. Aber ich glaube, ich sehe das etwas kritischer oder vielleicht auch etwas politischer, indem ich davon ausgehe, dass also von einer verstümmelten Empathie zu sprechen, ist meines Erachtens nicht die Ausnahme, sondern ist eher leider die Grundform dessen, wie wir heutzutage denken und fühlen.
Und die Erinnerung ist ja auch sehr verschieden. Also in den baltischen Staaten ist auch ein Beispiel Ihres Buches, wird ganz anders erinnert. Was steuert die Empathie?
Ja, sehr oft ist es eine gewisse politische Nützlichkeit. Das muss man so ganz brutal sagen. Ich war selber sehr schockiert, als ich gemerkt habe, wie eben in Litauen und Lettland, gerade an den Orten, die so Hauptschauplätze des Holocaust sind, dennoch man den Opfern des Stalinismus viel, viel größere Bedeutung einräumt, weil sie eben für das eigene nationale Selbstverständnis eine größere Rolle spielen. Ich meine, in Litauen sind 90% der Juden und Jüdinnen umgebracht worden während der deutschen Besatzung.
Lauert da aber nicht eine abgründige Gefahr, Frau Wienemann, nämlich die Gefahr von Relativierung, Verharmlosung, von Infragestellung von Singularität und von Täter-Opfer-Umkehr?
Ach, wissen Sie, Abgründe? Abgründe haben wir überall.
Kann man Empathie begünstigen?
Ich denke, es ist vor allen Dingen vielleicht die Abwesenheit von Hochfahrenheit. Die Abwesenheit davon zu glauben, man sei im Besitz der allein richtigen Anschauung und es seien immer nur die anderen. Man selber ist ausgewogen und die anderen sind immer diejenigen, die nicht ausgewogen sind, die einseitig sind, die in irgendwelche Abgründe fallen, die etwas verharmlosen. Ich denke, Voraussetzung für Empathie ist, dass man auch ein bisschen still sein kann, dass man sich einlassen kann auf das, was eben die Geschichte dieser anderen ist. Ich meine, diese Frage, welchen Bezug haben Menschen, die nicht aus der alteingesessenen Tätergesellschaft abstammen, welchen Bezug können die zur NS-Geschichte haben? Das ist ja ein großes Thema. Das ist ja nicht erst jetzt da durch dieses Massaker, sondern das ist schon längst da. Und das ist ja auch nicht nur in Deutschland da. Es gibt dieses Stichwort Memory Citizenship. Das bedeutet, dass jemand, der einwandert, der wandert ja nie automatisch in eine Tätergeschichte ein. Wenn eine Nachfahrin, als Beispiel, wenn eine Nachfahrin von Versklavten nach Großbritannien einwandert, dann wird sie dadurch nicht zur Nachfahrin von Sklavenhältern, sondern sie bringt eine eigene abweichende Erinnerung ein. Und was das eben in Deutschland bedeutet mit unserer eigenen monströsen Tätergeschichte, das ist etwas, was gegenwärtig in sehr vielen Foren, in Bildungsstätten, in Gedenkstätten sehr ernsthaft erörtert wird. Aber man kann sich eben zum Beispiel aus eigener Rassismuserfahrung anders mit der NS-Geschichte verbinden, als es jemand aus der, ich sag mal, weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft tut. Also wenn man jetzt bestimmte Aussagen zu Israel zur Voraussetzung für Einbürgerung machen will oder sogar möglicherweise für den Entzug von Staatsangehörigkeit, das finde ich ganz fatal, denn ich meine, nehmen wir das Existenzrecht. Das ist ja gerade im Augenblick, und wir wissen, was im letzten Jahr in Israel passiert ist, ist es ja sehr schwierig. In welchen Grenzen Israels muss das Existenzrecht denn anerkannt werden von einem Einwanderer? Auf was verpflichten wir da jemanden? Das ist ja ganz schwierig. Ich finde demgegenüber die Formulierung des Bundespräsidenten interessant. Der sagte, der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ist eine Bürgerpflicht. Und er hat gesagt, ich bitte darum, dass alle das annehmen können. Das finde ich sehr interessant. Das finde ich einen neuen Ansatz, wo man einmal versucht, die Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland abzutrennen von diesem extrem durchpolitisierten Thema Israel. Ich wünsche mir sehr, dass darüber in konstruktiver Weise weiter gesprochen wird.
Sagt Buchautorin Charlotte Wiedemann, den Schmerz begreifen über die Grenzen von Empathie. Weite Teile der deutschen Kulturszene schweigen zu den Angriffen der Hamas. Doch längst nicht mehr alle. Mehr in den Kulturmeldungen weiß Susanne Lohrweg.
Es gelte Haltung zu beziehen, sagt Marion Ackermann, Leiterin der staatlichen Kunstsammlung Dresden, und fügt hinzu, es ist extrem wichtig, dass wir jede Form von Antisemitismus sowie das Infragestellen Israels ablehnen. Doch nicht bei allen kommt diese Haltung gleichermaßen gut an. Man stehe in intensivem Austausch mit Partnern auf 5 Kontinenten. Viele mit ihnen in Verbindung stehende Künstler reagierten auf diese Haltung sehr aggressiv und sehr ablehnend, berichtete sie. Außerdem gäbe es derzeit verbale und sonstige Angriffe im Netz, und eine Ausstellung zum jüdischen Leben im Gerassi-Museum für Völkerkunde müsse geschützt werden. Auch lang geplante künstlerische Projekte stünden nun in einem anderen Licht da. Deshalb, so Marion Ackermann, können wir gar nicht anders, als uns damit auseinanderzusetzen. Neu statt alt lautet die Devise der Salzburger Festspiele. Die Jedermann-Inszenierung von Michael Sturminger mit Burgschauspieler Michael Mertens in der Hauptrolle ist von der neuen Direktorin abgesetzt worden. Sehr zur Überraschung der Beteiligten, die von einem Einsatz bis 2026 ausgegangen waren. Schauspieler Mertens hat nun einen Anwalt eingeschaltet, die Salzburger Festspiele eine Erklärung veröffentlicht, in der sie betonen, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Ob es an den schlechten Kritiken der diesjährigen Jedermann-Inszenierung lag, ist nicht bekannt. Der Wechsel dürfte das Haus so oder so teuer zu stehen kommen. Denn zumindest bis 2024 gibt es wohl finanzielle Verpflichtungen. Wir bleiben in Österreich, diesmal bei einer etwas glücklicheren Personalie. Die italienische Star-Tänzerin Alexandra Ferri wird ab 2025 das Ballett der Wiener Staatsoper und der Wiener Volksoper leiten. Ferri wird Nachfolgerin von Martin Schlepfer. Die 60-Jährige begann ihre Karriere unter anderem beim Royal Ballet in London, trat in New York auf und wurde von der Mailänder Scala mit dem Titel Prima Ballerina Assoluta geehrt. Choreografen wie John Neumeier haben Stücke für sie geschrieben. Der Dramaturg und Opernintendant Klaus Zehlein wird für sein Lebenswerk geehrt, und zwar mit dem Deutschen Theaterpreis der Faust. Er habe die moderne Oper stark geprägt, heißt es, und weiter. Er habe schon Theater für bildungsferne Schichten gemacht, als der Begriff divers noch nirgendwo bekannt war. Der Klimawandel und das Artensterben sind im deutschen Fernsehen vor allen Dingen in Dokumentationen präsent, aber nicht in Spielfilmen und Serien. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie der Malisa-Stiftung, durchgeführt mit öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern. Die Schauspielerin Maria Furtwängler und ihre Tochter Elisabeth, Gründerin von Malisa, hoffen nun mit der Studie einen Ball ins Rollen zu bringen. Und gerade erreicht uns noch diese Meldung: Der renommierte Mannheimer Wissenschaftstheoretiker Hans Albert ist tot. Er galt als Vorreiter des kritischen Rationalismus, einer wissenschaftlichen Denkweise, die sich durch die ständige kritische und empirische Prüfung von Theorien auszeichnet. Hans Albert wurde 102 Jahre alt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lohrweg in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Michael Köhler. Gleich nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort natürlich die aktuelle Lage in Israel und Gaza.